Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.
Ja, es ist soweit. Die Nummer 10. Die Nummer 10 ist im Werden. Die Rückfallzieher Michael Hoffmann und Guido Schäfer, der Podcast der Leipziger Erfolgszeitung. Mein kongenialer Partner Michael hat sich in Schutzquarantäne begeben, will, ja, ich weiß auch nicht, auf Nummer sicher gehen. Wir rufen ihn an. Also ich bin im Studio hier weltweit verbunden und rufe jetzt unseren Michael Hoffmann an.
Hallo, der Michael hier.
Michael, hier ist dein Partner Guido Schäfer. Wie geht es dir
Guido,
denn,
mein Freund? Guten Morgen, ich grüße dich.
Einzelschicksale,
ja, ich
interessieren
dich hier
uns.
Aus freiwilliger Isolationshaft. Ja. Ich befinde mich weiterhin bis nächste Woche im koronösen Hausarrest.
Ja.
Und freue mich aber, dass du an mich denkst und dass wir heute trotzdem die Sendung gemeinsam gestalten.
Ja, das ist ja völlig klar. Michael, du bist total symptomfrei. Also ich meine, dass du ein bisschen seltsam immer drauf bist, das hat ja nichts damit zu tun, dass du vielleicht irgendein Virus in dir hast. Also dir geht's gut, du hast viele Rheumabäder genommen, deine Frau bekocht dich mit allerlei tollen Sachen, so Janka und Scherbefleisch und so weiter.
Ja,
also geht's gut.
Meine Frau hält nicht mehr Abstand zu mir als sonst.
Ja,
die war
sehr
schon
gut.
Damals immer sehr weit weg.
Also Michael, die Nummer 10. Nummer 10, wir haben es geschafft. Wir wollen ja.
Guido, ich gratuliere dir. Die Rückfallzieher.
Ja.
Wir sind die Angst des Schützen vorm Elfmeterpunkt. Wir machen jeden Ball rund. Stehplatz trifft Sitzkissen. Wir sind die beiden Rasenheizer des Strafraums. Unerreicht.
Oh,
Guido Schäfer.
Ja, und Michael Hoffmann. Jetzt müsste eigentlich der Tusch kommen, aber deine Musik, die haben wir leider heute nicht dabei, dein Musikboard.
Meine Michael. Soundmaschine,
ja.
Inaktiv. Ja, du siehst, das lässt eben nach, wenn ich nur im Homeoffice hier teilhaben darf. Ne? Aber was machst du, wenn dein Homeoffice off ist,
ja.
Guido? Das sind doch Fragen, die uns beschäftigen.
Michael, was uns vor allem beschäftigt, wir haben für die Nummer 10 auch wieder einen tollen Repräsentant gewonnen, einen Sponsor. Und das ist auch der Mann, der den 9. Podcast schon freundlich unterstützt hat. Dein alter Freund und Weggefährte, chemisch gereinigt, Chemiefan Uwe Thomas. Uwe, wir danken dir.
Ja, wir verneigen uns. Recht herzlichen Dank. Das ist ja mit so einem Fenster, ne, für Durch-, Aus- und Einblicke.
Ja.
Besseren Sponsor können wir gar nicht finden.
Ja, die Firma B&T, also nochmal vielen Dank. Ja, Michael, hast du mitbekommen, dass die deutsche Nationalmannschaft seit Montag in Leipzig weilt? Jogi Löw, die Helden, die Weltmeister von 2014 sind in Leipzig im West-In-Hotel.
Ja, im ehemaligen Merkur, in unserem Messehotel, gebaut von den Japanern zu DDR-Zeiten. Großartiger Bau, ne?
Mhm.
War ganz, ganz früher, also noch zu meinen Zeiten, ne, da waren ja die Mannschaften im Astoria. Da wäre jetzt auch wieder Platz gewesen, aber nicht für Übernachtung. Für den Nationalmannschaftskader.
Ja, verstehe. Also Jogi Löw ist da und zwar schon zum 7. Mal. Sie sind zum 7. Mal in Leipzig und haben auch zum 7. Mal gewonnen natürlich gegen die Tschechen 1-0. Ich habe vorher mit dem Hoteldirektor des West-In gesprochen, mit dem Andreas Hachmeister. Erzähl doch mal, wie ist es so mit den Jungs? Wie ist das mit dem Kontakt? Und er sagt, naja Guido, es ist natürlich in Corona-Zeiten alles problematisch. Es gibt keinen Kontakt zu anderen Hotelgästen. Die haben gesonderte Aufzüge. Auch beim Essen und Trinken ist es fast wie bei Tischlein deck dich, dass man da auch mit den Servicekräften nicht in Kontakt gerät. Also die leben da in einer möglichst keimfreien Blase.
Okay.
Freud betont ist da nichts, aber es gibt auch in der Minibar ist nichts zu holen. Also sie haben 3 Etagen gebucht, exklusiv, und das spült dem West-In einen 7-stelligen Betrag in die Kasse. Das ist schön, 7-stellig ist wahrscheinlich schon 1 Million, oder Michael? Du kennst dich aus mit großen Zahlen.
Da meint doch aber der Hoteldirektor, dass die doch länger bleiben könnten, oder?
Die bleiben eine ganze Woche und das, wie gesagt, das ist aber ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Hotellerie liegt da nieder, alle krächzen in Zeiten von Corona. Und wir haben ja lange diskutiert, Michael, wir beide, sollen wir kurz mal auf die Demo eingehen? Du hast an der Last stecken, Guido, Politik, wir sind ein Fußball-Podcast, aber ich hatte ja auch
Nein, wir sind ja auch der Fußball-Podcast, der sich um Gott und die Welt dreht.
Ja.
Und wir können natürlich, letzten Samstag war hier die große, ja, Querdenken-Demo aus Stuttgart organisiert, in Leipzig stattgefunden. Man hat das ja erlebt, dass die Straßen waren ja hier zugeparkt. Ne? Du hast ja die Kennzeichen gesehen aus Stuttgart, aus München, aber auch aus dem Vogtland. Also das war schon sehr viele Zugereiste.
Ja. Das war
die Leipziger
so.
Waren wahrscheinlich nicht da, ich weiß es nicht, als Gegendemonstranten vielleicht.
Ja.
Es stellt sich natürlich die Frage, muss sowas, also Demokratie und Meinungsäußerung, ja, natürlich, auf jeden Fall. Man muss nicht einer Meinung sein. Aber musst du in solchen Zeiten, wo nicht nur die Nerven blank liegen, sondern wo auch natürlich du siehst ja auch ja selber bei Nationalmannschaften, eine erhöhte Infektionsgefahr, Erkältungswelle rollt sowieso durchs Land, muss man dann auf diesen Innenstadtplatz tatsächlich drauf, ne?
Ja.
Die Stadt wollte es ja eigentlich verlagern auf den Parkplatz, glaube ich, der neuen Messe. Aber das Oberlandesgericht Bautzen hat nach Einspruch dann wieder zurück auf den Augustusplatz.
Nein, Oberverwaltungsgericht. Ich kenne mich ja aus bei Gerichten, weil ich stand schon oft vor Gerichten. Also die haben dann irgendwann gesagt, okay, es darf doch in der Stadt Leipzig stattfinden. Dann habe ich morgens getwittert, der Senf des Grauens aus Bautzen. Da gab es natürlich wieder Kritik. Ich habe dann irgendwann noch gesagt, bitte Herrgott, lass Hirn regnen. Aber eins muss man auch sagen, in Bautzen, das sitzen also keine Vollidioten. Das sind Berufsrichter, das sind Menschen, die es weit gebracht haben. Und nur so kommst du in so ein Oberverwaltungsgericht rein. Aber sie sind dann vielleicht doch an einer Stelle ein bisschen weltfremd gewesen. Es gab ja dann die Erklärung Tage später, warum sie Ja gesagt haben. Dann haben die ausgerechnet, rund um den Augustusplatz gibt es 100.000 Quadratmeter. Und wenn man dann das umrechnet, auch die 16.000.
Ja, aber die haben dummerweise die Landstraße nach Halle mit dazu gezählt.
Ja, genau.
Und dadurch kam natürlich auch eine Verfälschung der Zahlen. Desungeachtet, ja, das hätte man sich ja in irgendeiner Form vielleicht noch vorstellen können, aber was natürlich bei den Demonstranten nicht gehen kann, ist, wenn ihnen das, also die Kundgebung erlaubt wird, aber nicht dieses Laufen um den Ring, ne?
Ja.
Dann kann ich mir natürlich als Kundgebungsteilnehmer jetzt nicht raussuchen, welches Urteil ich dort nehme, ne? Das eine nehme ich zur Kenntnis und freue mich, dass ich da auf dem Akustikplatz kann, und das andere ignoriere ich dann und gehe dann einfach los, wo ich sage, wollten die denn nicht was für Demokratie und Grundrecht tun? Ich meine, dann muss ja doch aber so die Entscheidung eines Gerichts, eines hohen Gerichts dann auch akzeptieren. Ne?
Ja.
Da hört es dann bei mir im Verständnis auf, und alle anderen Randerscheinungen, die dann noch kamen, Angriff auf Journalisten und das ist natürlich dann, das liegt in der Natur der Sache. Ne? Und nun ist das der sächsische Innenminister, kriegt mir auch mit, ne? Der hält sich ja nur ganz zurück und sagt, ja, das waren die Leipziger Polizeibehörden, die da versagt haben und man hätte da und so weiter. Das ist, aber unser OBM, Herr Jung, gibt ja Gegenfeuer, wie ich gelesen habe, in Richtung Dresden. Und da wird sich sicherlich noch einiges entspinnen aus der ganzen Situation, denke ich.
Herr Michael, ich glaube, das Wochenende hat natürlich Standards gesetzt. Dazu wird es nie mehr kommen, dass sowas gestattet ist. Und wenn es denn ein Gutes gibt, ein Signal gibt aus Leipzig vom vergangenen Wochenende. Ja, wir haben gelernt. Wir geben dem Fuchs nicht mehr den Schlüssel für in den Hühnerstall, weil so war es ja. Das ist wie, wenn Fuchs zu dir sagt, lass mich mal zu den Hühnern gucken. Ich will mal gucken, ob es denen gut geht. Ich will die in den Schlaf streicheln oder wiegen, und so war es. Sehenden Auges sind wir da in so eine Vollkatastrophe gelaufen in Leipzig und
das Problem unserer Zeit ist tatsächlich Verantwortung, Verantwortungsgefühl, und da das fängt wirklich bei jedem auch an, und da muss ich schon sagen, da müssen viele und wir alle dort eine Schippe drauflegen, glaube ich.
Ja, Michael, ich sag immer, wir beide haben ja auch nur Inselbegabung, aber was wir haben, ist eine gewisse Herzensbildung, und ich glaube, mit einer Herzensbildung trifft man schon automatisch gewisse Entscheidungen richtig. Und es waren am Wochenende ein paar charakterliche Rohlinge unterwegs, nicht nur Vollidioten und böse Menschen und Aluhutträger, aber ja, die charakterlichen Rohlinge, du hast, glaube ich, gesagt, das sind Hüllen, die diese Hülle mit irgendetwas füllen und sich dann damit aufwerten. Naja, wollen wir es mal dabei belassen? Und
denn Fußball gespielt wurde ja auch
ja,
am Wochenende.
Ja, ja, wir müssen ganz kurz zurückblicken.
Das ist ja unser eigentliches Thema.
Unser täglich Brot. Der RB Leipzig hat das letzte Bundesligaspiel daheim gewonnen. Weißt du auch gegen wen und wie hoch das ausgegangen ist?
Ja. Gegen deine Freunde aus Freiburg.
Ja. 3-0?
Ja.
Zeitgleich haben die Dortmunder wieder mal verloren, daheim gegen Bayern München. Das bedeutet, die Tabelle hat sich jetzt oben konfiguriert mit den Bayern. Die sind Erster, RB Leipzig dahinter, Zweiter, und Dritter ist Borussia Dortmund. Ja, das war natürlich ein schönes Wochenende aus Leipziger Sicht vor der Länderspielpause. Ich habe dann noch ein Interview geführt diese Woche mit dem René Adler. Das ist ein ehemaliger Nationaltorhüter, kommt aus Leipzig und der traut RB Leipzig übrigens sehr, sehr viel zu. Der sagt, ja, die können in dieser
Saison... Ist das vielleicht
Saison,
die Leipziger Brille ein bisschen, oder? Was meinst du?
Nee, das, ja, der mag Leipzig natürlich, ist seine Heimatstadt, aber der sagt bei RB, die machen einen guten Job und es könnte ja theoretisch sein, dass sich vielleicht RB relativ frühzeitig aus der Champions League verabschiedet und dann die Bayern sind gestresst, die Dortmunder sind gestresst, dass sie das dann nutzen und bei der Konzentration aufs Kerngeschäft deutscher Meister werden, so nebenbei, ja, ist denkbar.
Na da.
Ja, also meine Mainzer übrigens, das würde dich auch brennend interessieren, wir haben den ersten Punkt geholt.
Ja, du, ich gratuliere dir.
Vielen Dank.
Es ist heute nur ein Tag der Freude.
Ja, gegen Schalke, ja. Ja, sie bleiben trotzdem Letzter. Ich habe die Woche, ich habe geträumt von Mainz 05, als ich noch Spieler war. Es gab Zeiten, da hat mich ein Trainer zum Kapitän gemacht, dieser Mannschaft. Und ich weiß noch, wie das damals war. Dann kreist du nicht mehr um dich selbst, sondern kümmerst dich um deine Jungs. Und beim Warmmachen bin ich zu jedem Einzelnen hingegangen, habe die Jungs aufgebaut. Und bei uns war dann die Summe aus den Spielern 1 bis 11, waren dann 12, weil wir einen geilen Team-Spirit hatten. Und ich glaube, das fehlt leider Gottes momentan bei meinen Nachfolgern, dass da so ein Spirit da ist. Und ohne den geht es natürlich nicht gerade. Im Abstiegskampf nicht, Michael. Also ich sehe, schwarz nicht, aber schon dunkelbraun für meine Mainzer. Das könnte in die zweite Liga führen und da wieder rauszukommen, das kennst du auch aus dem Kabarett, wenn man mal zweitklassig ist, Michael, das wird nichts mehr.
Ja, du, nach unten ist schnell, ne? Hoch dauert sehr, sehr lange.
Ja, ja.
Aber eine Überraschung ist doch Leverkusen, wie die sich jetzt in letzter Zeit mausern, oder? Ich meine, gegen Gladbach 4-3 gewonnen, ist, glaube ich, das dritte Spiel mit 4 Toren.
Ja, ja, die machen das gut, ja. Die haben einen tollen Trainer, Peter Bosch, ein Holländer, ein toller, toller Typ, auch immer freundlich zu allen Journalisten, zu den Trainerkollegen. Ja, die haben natürlich eine tolle Mannschaft und vom Etat her ungefähr übrigens so ausgestattet wie RB. Wenn man überhaupt mal die Tabelle sieht, die ist dann tatsächlich ein Spiegelbild auch des Geldes, was zur Verfügung steht. Die Bayern haben die meiste Kohle. Naja, die normalerweise müsste dann zweiter Dortmund sein, die haben die zweitmeiste Kohle. Dann kommen schon RB, Leverkusen und Gladbach. Und auch Wolfsburg darf man nicht vergessen, da wird auch noch unglaublich gut bezahlt. Also am Ende des Tages ist zwar so ein Satz, den immer nur der Karl Rummenigge sagen darf, am Ende des Tages ist es so, dass tatsächlich Geld Tore schießt.
Ja, Michael. Leider.
Michael.
Aber es ist ja trotzdem, die fünf hängen ja doch relativ nah zusammen, ne? Von 18 bis 15 Punkte.
Naja, es sind ja auch erst ein paar Spiele gespielt. Ralf Rangnick hat immer gesagt, eine Tabelle lügt eine ganze Zeit lang, aber dann so nach dem 10. Spieltag, dann lügt sie nicht mehr. Dann kann man schon mal drauf gucken und sagen, ja, so sieht's aus, so kann es weitergehen. Michael, hast du das Länderspiel gesehen? Das nervenzerfetzende Länderspiel, das Testländerspiel gegen Tschechien?
Ja, Kedo, es ist leider, wird das natürlich auch ohne Zuschauer dann nicht besser. Ne? Testspiel, junge Leute und so, habe ich jedes Verständnis. Ich bin absoluter Fan, junge Leute in Verantwortung zu bringen. Aber das war schon dann mit der Wechselerei und da, ja.
Ja.
Was sagt dir das Spiel?
Ach du, ich fand es eigentlich ganz nett. Es waren, sonst sind immer nur 4-5 Journalisten auf der Pressetribüne bei Bundesligaspielen. Jetzt waren geschätzte 20 da aus dem ganzen Bundesgebiet, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche.
Das Stadion ja halb voll.
Ja, der Kicker und so weiter. Und es gab sogar ein ganz so ein kleines Bistro für Journalisten, das wurde dann von einem DFB-Sponsor ausgerichtet, da gab es also dann Bratwurst und so ein Zeug. Habe ich natürlich nicht genommen, weil ich in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung war. Ich war im Tunnel, da esse ich nichts mehr. Aber es war insgesamt die Atmosphäre, ja, wie man es halt vorstellt, es war nasskalt. Aber ich fand das Spiel nicht schlecht und ich finde, wir sollten mal langsam von unserem hohen Ross herunterkommen und immer nur kritisieren. Ich kann das nicht mehr hören. Und nach 5 Minuten haben die ersten Kollegen, waren schon entnervt und haben schon den Abgesang auf die Nationalmannschaft geschrieben. Ich fand die erste Halbzeit besonders, fand ich richtig gut. Und
da fiel ja auch das Tor.
Ja, nicht nur das. Die hatten noch 4-5 andere Chancen. Also das war schon äußerst ansehnlich und für ein Testspiel konntest du wirklich hingucken. Ich habe dann gedacht, gegen Ende, wenn sich jetzt noch eins fangen, dann ist natürlich, bricht alles zusammen in Deutschland und dann wird Jogi Löw wieder in Frage gestellt. So ist es beim 1-0 geblieben. Und wir können uns dann diesen ganz wichtigen Aufgaben widmen, der Nations League. Die Nations League. Michael, was ist die Nations League? Sagt dir das was, Neger?
Absolut. Das ist mein Lieblingswettbewerb im internationalen Vergleich. Das ist der Hammer.
In Vorbereitung.
Die Nation. Ja.
Michael, in Vorbereitung.
Die Nation lief, es war die Nations League.
So ungefähr. In Vorbereitung auf unseren Podcast habe ich mich natürlich intensiv mit dem Modus der Nations League beschäftigt. Ich habe 2 Stunden lang dieses Ding gelesen, das ist 106 Seiten, ist das ein Pamphlet von der FIFA, und nur einen Satz mal zitieren, damit du ungefähr weißt, wo es lang geht. Nations League ist folgendes: In einem WM-Playoff-Turnier treten die 10 Gruppenzweiten der WM-Qualifikation und die 2 besten Nations League-Gruppensieger an, die weder zu den Gruppenersten noch Zweiten der WM-Qualifikation zählen. Den Satz habe ich 5-mal durchgelesen. Ja, er gibt für mich jetzt auch immer noch keinen Sinn. Also keine Sau.
Wenn du ihn aber genauso dir vorliest, wie du uns jetzt vorgelesen hast, dann verstehe ich, dass du nicht verstehst.
Ja, naja, gut. Nee, das ist völlig für den Arsch, und die Nations League, das ist natürlich auch problematisch, wenn auch die Spieler jetzt schon lästern. Toni Kroos hat gesagt, das geht gar nicht, das braucht kein Mensch. Dann unser Marcel Sabitzer aus Leipzig hat gesagt, wir sind nur noch Puppen der FIFA. Und ehrlich gesagt, Nations League, weißt du noch, wer die letztes Jahr gewonnen hat? Wer da im Halbfinale stand? Gab es da überhaupt ein Halbfinale? Weißt du, wie der Pokal aussieht, den man da hochreckt? Nee.
Guido, keine Ahnung.
Ja.
Weißt du es denn?
Nee, das ist ja, das ist die Problematik. Jetzt gab es einen Tiefpunkt der Abendunterhaltung, war jetzt die Einschaltquote beim Spiel Deutschland-Tschechien. Also am nächsten Tag wurde dann bekannt gegeben, dass nur 5,42 Millionen Menschen zugeschaut haben. Das ist der niedrigste Wert in den letzten 20 Jahren, was Länderspiele angeht. Ja. Und dann wurde natürlich noch Gotteslästerung betrieben, weil zeitgleich oder davor oder danach gab es so eine Sendung Bares gegen Rares, so eine Trödelsendung mit dem Horst Lichter. Und die Lichterkette, die brannte heller als die Nationalmannschaft. Der hat also eine bessere Quote als Yogi. Und das gibt zu denken. Kennst du Bares gegen Rares von Horst Lichter?
Ja. Na klar, ja. Mhm. Da war bei Yogi der Bart ab, da liegt der Bart.
Ja. Ja, das war bitter.
Guck mal, dabei war ja Nationalmannschaft, das war ja früher Festtag. Ne? Da hat man sich, ich habe mich damit mit Westgeld bewaffnet, bin dann in den Intershop gegangen zur Ostzeiten, habe ich mir eine Coca-Cola und eine Tüte Haribo gekauft. Mhm. Weißt du?
Ja.
Und dann habe ich mich dann schön mit Eiswürfeln und hingesetzt und gesagt, jetzt, das waren noch Zeiten.
Ja, die Quoten waren damals natürlich astronomisch, wenn man das mal vergleicht. Das war das gemeinsame Lagerfeuer, da hat sich dann die Nation davor versammelt in Ost und West, und bei uns gab es Sendungen wie Musik ist Trumpf oder Der blaue Bock mit einem Heinz Schenk und Wetten, dass. Bei euch gab es Willi Schwabes Rumpelkammer, kennst du die noch? Und Kessel Buntes?
Hör mal zu, ja, das war aber nicht unsere Samstagabendunterhaltung. Willi Schwabes Rumpelkammer kam Montag, auch also, sehr schön.
Ja.
Da waren schöne Filme zu sehen. Weißt du?
Und der Wunschbriefkasten, den gab es auch noch, ja?
Es gab auch Wunschbriefkasten.
Ja.
Aber du, weißt du, Guido, das war Zeitgeist. Bei euch gab es die Montagsmaler. Und?
Was habt ihr denn damals so dann abends gegessen zum Essen? Bei uns gab es Frankfurter Würstchen und Kartoffelsalat. Bei euch ist es so Wiener. Younger.
Weißt du, wir hatten Wiener und Kartoffelsalat.
Okay. Und in dem Bezug auf frühere Quotenhits und jetzt das Quotentief, habe ich versucht, da einen perfekten Übergang herzustellen, auch eine Analogie, und habe dann geschrieben, bei euch war doch dieser Karl Eduard von Schnitz, das LER hat es ja nie in die Wohnzimmer geschafft, der DDR, weil die Leute dann ganz schnell umgeschaltet haben, um diesen Sudelede sich nicht anhören zu müssen. Und und heutzutage ist so, dass Jogi Löw unter einem von Schnitzler-Syndrom der verschärften Art leidet. Die Leute schalten nicht mehr weg, sondern erst gar nicht ein.
Von Schnitzler, die Sendung hieß ja Der schwarze Kanal.
Ja.
Und du könntest jetzt die Spiele der Nationalmannschaft als Der schwarz-weiße Kanal bezeichnen.
Ja, du bist ja sowieso kein Fußballfreund. Michael,
ich bin absoluter Fußballfreund. Da, wo Fußball authentisch ist, da, wo Fußball gelebt wird, da, wo Fußball gearbeitet wird, da bin ich dabei.
Ja.
Das ist aber das ist ja das Problem der Nationalmannschaft. Vielleicht ist dann doch eine verbunden mit dem Namen des Managers Oliver Bierhoff eine Überkommerzialisierung, ne, das fing ja auch an mit diesen Bezeichnungen, die Mannschaft.
Ja.
Und man wollte eben extra Attraktion schaffen und extra Identifikation und hat genau das Gegenteil erreicht eigentlich.
Ja, sie
das
sind
vielleicht doch zu viel.
Ja, das stimmt. Weniger wäre mehr. Sie wollen jetzt mehr Volksnähe herstellen wieder und das ist natürlich in Zeiten von Corona ganz schwierig. Der Timo Werner ist gestern angereist am Westin Hotel 11.55 Uhr und da waren ein paar Fans natürlich da und ich weiß, dass Timo ein ganz, ganz freundlicher ist und nie ein Autogrammjäger stehen lässt oder auch Fotos mit sich machen lässt. Und das ist jetzt in Zeiten wie diesen verboten. Er durfte nicht stehen bleiben, er durfte kein Autogramm schreiben und wir haben dann später mal gesimst, sagt, es tut ihm leid, aber es tut ihm auch in der Seele weh. Also das mit der Volksnähe jetzt physisch herzustellen geht momentan nicht, aber dass man die Fußballfans wieder am Lagerfeuer versammelt, das geht natürlich nur mit Leistung und das glaube ich schon, dass die Jungs auch dazu fähig sind und auch willens sind. Bei manchen Kommentaren hast du ja den Eindruck, dass sie auch den Fußballern das Engagement absprechen. Ja, da gibt's dann die Körpersprache wird immer wieder bemüht und beispielsweise bei Julian Brandt wird gesagt, guck doch schon mal an, wie der sich bewegt, was er für Gesten macht, wie er guckt. Ich muss sagen, der Julian Brandt, der spielt bei Borussia Dortmund, das ist wahrscheinlich der begnadetste Fußballer, den wir momentan in Deutschland haben, der hat von allem zu viel. Und du kennst das, Michael, auch. Wir sind ja auch so unglaublich umfangreich talentiert. Wenn wir uns morgens im Spiegel angucken beim Rasieren, dann würdest du am liebsten das Spiegelbild küssen. Und so geht das dem Julian Brandt auch. Der rasiert sich, guckt sich an und dann vergisst er im Spiel, die Rundbürste aus dem Stutzen zu nehmen. Ja, also der hat von allem ein bisschen zu viel und zeigt das nicht oft genug, aber ich muss sagen, der Typ, der wird uns schon noch...
Ja, wie alt ist denn der? Der ist doch erst...
Der ist 23, glaube ich, und hat schon 150 Bundesligaspiele. Ja, also ich spreche den Jungs überhaupt nicht den Willen und die Dynamik ab. Der Steffen Freund war übrigens Co-Kommentator des Spiels Deutschland gegen Tschechien und bei RTL und der Steffen Freund ist ja so ein Sinnbild von diesen Fightern, von diesen Grasfressern 1996 bei der Europameisterschaft, da ist er mit zwei Gipsbeinen noch aufgelaufen im Halbfinale, ins Finale. Dann hat er mit dem Kreuzbandriss noch weitergespielt und wollte auch im Finale noch mit dem Kreuzbandriss spielen. Da hatte Bertie Fuchs gesagt, nee, lass mal stecken. Steffen, der hat also seine Gesundheit auf dem Altar des Erfolges geopfert und ich glaube, mancher deutsche Fußballfan würde gern wieder diese Typen in der Mannschaft haben, aber der Fußball hat sich auch verändert. Diese Grätschen, diese Steffen Freunds, die gibt es so nicht mehr und auch dieser schönen, brutalen Fouls gibt es auch nicht mehr. Und im Übrigen, mit den ganzen Verletzungen, die der hatte, da würde heute in die Aussegnungshalle kommen. Also wenn wir den röntgen, sagen wir bleiben gleich mal hier, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr.
Ja. Nun müssen die ja auch mit den Kräften haushalten, ne? Bei diesem Riesenprogramm, was die Nationalspieler oder die Spitzenfußballer haben. Ist es natürlich auch verständlich, dann, dass die nicht immer 100% abrufen können und vielleicht auch wollen. Ne?
Ja,
also
das muss man auch sehen. Ja, Michael, also der Jogi Löw hat ja diesen Spagat zu leisten, dass er die Stars auch mal schont. Wie jetzt bei dem Tschechien-Spiel waren ja die von Bayern München gar nicht dabei und von RB Leipzig war auch keiner dabei. Der Toni Kroos saß noch in Madrid, der Timo Werner in London. Und dann kannst du natürlich nicht erwarten, dass dieser zweite Anzug völlig knitterfrei ist. Aber dafür haben das die jungen Spieler toll gemacht. Es gibt wunderbare Jungs, die da jetzt nachdrängen. Um nur einen mal zu nennen, Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach, 23 Jahre alt. Toller, toller junger Mann. Ich habe mit ihm vorher ein Interview geführt bei so einer Skype-Schaltung. Also ganz bei sich, ganz down to earth und stolz, dass er auflaufen darf und das war der beste Mann auf dem Platz. Das ist auch jemand, der trotz der Rückkehr der ganzen Großkopferten auch künftig eine Rolle in der Nationalmannschaft spielen kann. Aber jetzt, weil du gerade sagst, jetzt kommt natürlich der Ernstfall gegen die Ukraine am Samstagabend in der nervenzerfetzenden Atmosphäre des Stadion der 100.000, in der Red Bull Arena. Also Jogi Löw, achtes Spiel in Leipzig, achtes Länderspiel und ich glaube, es wird den achten Sieg geben.
Ja, bis jetzt in Leipzig unbesiegt, ne? Also das ist doch stark.
Ja, nicht nur unbesiegt, sondern siebenmal gewonnen.
Auch noch? Mhm. Guck mal, und ich habe Confederations Cup 2005, Mexiko-Deutschland, 5-0.
Nee, 3-3, glaube ich. 4-3 für Deutschland. 4-3 ging das aus.
Aber ich war doch nah dran.
ja, so ähnlich.
Du, an dem Tag, da habe ich meine Frau kennengelernt. Ja, glaubst du es denn?
Mhm.
Ja, ich ja. noch im Fanschal und.
Echt? Und ja. danach habt ihr geheiratet, klar?
Ja.
Ihr
nicht
seid...
unmittelbar danach, aber.
glücklich ja. war. Der Michael, der diese Meer, glücklich verheiratet, gibt es nicht. Entweder man ist glücklich oder verheiratet. Das nur als kleine Information eines Kenners.
Ja, jetzt fehlt mir mein Soundboard, Guido. Mm-hmm.
Ja, das also, ist, ja, Michael, wie gesagt, hier in Leipzig wurde immer gewonnen. Jetzt kommt die Ukraine, die sind ganz lässig gestern gelandet, eingeschwebt und trainieren übrigens in der altehrwürdigen Ägidius Braun Sportschule. Für die Fans des gepflegten Flachpasses ist leider kein Zutritt, ist alles wieder mal hermetisch abgeriegelt, aber ja, also bei Ägidius Braun und sie wollen...
In Abnaundorf, Leipzig,
ja,
ne?
Ja, genau.
Schöne Ecke da hinten, das ist eine tolle Anlage.
Ja, trainiert wird die Ukraine von einem ehemaligen Weltstar, Schewtschenko, Andriy Schewtschenko, der hat bei AC Milan unter anderem gespielt, toller Typ. Und die Ukraine hat ihr letztes Spiel gewonnen gegen Spanien 1-0. Es ist also gar nicht so ohne, ja. Und ich glaube
komm,
auch,
hast du denn einen Tipp, was meinst du?
Ah ja, also natürlich, da werden jetzt auch mehr Zuschauer wieder zuschauen. Also diese 5,2 mit Horst Lichter, die werden natürlich gebrochen. Und das wird ja auch in der ARD übertragen, also nicht mehr bei RTL. Manche sagen ja auch, RTL ist problematisch, zu viel Werbung und naja. Also ich finde, die machen einen guten Job, diese Lästereien immer überall in Deutschland. Also auch mal dem anderen die Butter auf dem Brot lassen und mal gönnen. Man muss Jönne gönnen, sagt immer der Rainer Kallmuth. Muss ich Jönne gönnen.
Ja, so sah er ja auch dann aus, ne? Mit Jönne gönnen.
Ach so, übrigens, Kallmuth war schon immer ein lässiger Typ. Wir haben so manchmal so ein bisschen telefonischen Verkehr, hätte ich was gesagt. Wir telefonieren ab und zu, toller Mann. Und als damals Franz Beckenbauer, du erinnerst dich, seine Sekretärin, also die von Beckenbauer geschwängert hat nach einer Weihnachtsfeier und stand ja da riesengroß.
Das ist mir alles vollkommen, erzähle Näheres. Keine
naja,
Ahnung.
Die Weihnachtsfeiern bei Bayern München waren doch damals bekannt dafür, dass man da auch mal schon die Reihen geschlossen hat und zueinander fand, ihr Kinderlein kommet, im wahrsten Sinne des Wortes, und der Franz Beckenbauer hat sich damals sehr für eine Sekretärin interessiert und offensichtlich im Nachgang dieser Feier ist dann ein kleiner Kaiser entstanden und das war so schön, wie der Beckenbauer sagte dann seinen Freunden von der Bildzeitung, ja, der Herrgott freut sich über jedes Kindlein und über jeden Erdenbürger, und dann haben sie den Kallmuth noch gefragt, der Kallmuth hat gesagt, ja, der Franz, wenn er Jeil ist, ist er Jeil. Ja, das nur nebenbei. Ja, Beckenbauer. Ja, Beckenbauer ist auch einer meiner großen Helden. Ihm geht es jetzt wieder ein bisschen besser gesundheitlich. Dem wünsche ich mal, by the way, auch alles Gute. Ist jetzt auch schon 75, Michael? Ja, Michael, die Frage aller Fragen war ja, steht heute in der LVZ, zentrale Frage des Philosophenduos Hoffmann-Schäfer, kann man sich auch mit einer Tagesdecke nachts zudecken? Was für ein Schwachsinn.
Ja, Guido, das ist natürlich, ja, ich meine, die Zeiten sind hart, ne? Man merkt schon manchmal, was so rauskommt, aber.
Ja. Was hast du dir denn sonst noch für Gedanken gemacht? Was willst du beisteuern zu dem heutigen Podcast? Hast du noch irgendwas?
Gut, das kann ich dir genau sagen. Wir dürfen ja auch unsere Regionalfußballer nicht ganz aus dem Auge verlieren, auch wenn die im Moment nicht spielen. Also die BSG darf beispielsweise wieder trainieren, ne?
Ja.
Obwohl sie nicht alles Berufsfußballer sind. Aber man stellt sich natürlich trotzdem die Frage, nun kann man das überhaupt, ja, ist das sinnvoll, so ein Mannschaftstraining? Und
Michael, das Problem bei den Regionalligisten, Entschuldigung, dass ich reingrätsche mit meiner
Gedächtnisgrätsche,
das Problem ist natürlich, dass die extrem auf die Zuschauereinnahmen angewiesen sind.
Ja,
ist der Unterschied
alles trainieren
zu
hat keinen Sinn, wenn du dann sowieso nichts einnehmen kannst
und
der Spielbetrieb losgeht. Ne, das ist jetzt die große Frage, ist es jetzt sinnvoll, schnell wieder den Betrieb aufzunehmen oder lieber zu warten, dass wieder Zuschauer rein.
Also ich habe da übrigens mit unserem Sponsor und Präsentator Uwe Thomas nochmal vielen Dank, B&T, Erfinder der durchsichtigen Fenster, gesprochen, und er ist ja Chemiker durch und durch, und er sagt, du, wir brauchen die Einnahmen, da würden zu so einem Spiel mindestens 2000 Zuschauer kommen, und dann kannst du ausrechnen, was dir da durch die Lappen geht, wenn du unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielst und nur das wäre momentan denkbar. Also sagt er, lieber warten, dass wir wieder eine gewisse Anzahl an Menschen hier bei uns begrüßen dürfen, sonst geht uns der Etat flöten und dann sieht's, kann man finanziell
aber du hast natürlich auf der anderen Seite, wenn du jetzt auch die Lokomotive nimmst, die trainieren nun wie verrückt, ohne den Wettkampf läuft sie ist dann natürlich auch irgendwann tot, der Effekt. Ich meine, das ist ja, ne, du brauchst ja den Wettkampf.
Ja, eigentlich.
Also es ist schon ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite natürlich das wirtschaftliche, auf der anderen Seite musst du ja sportlich die Leute auch motiviert halten.
Ja.
Die Spieler.
Ja, ja. Es ist eine schwierige Zeit. Die Stadt Leipzig hat ja übrigens jetzt erlaubt, dass die Gastronomen wieder mehr Heizpilze aufstellen dürfen. Diese Heizpilze. Und ja, das ist ganz schön, gerade in Zeiten so eine Neuigkeit, wo sowieso jede gastronomische Einrichtung geschlossen hat, aber es soll wohl auch...
Ich brauche keinen Heizpilz, warmes Bier geht doch auch, oder?
Ja, ja. Naja, wenn dann wieder irgendwas erlaubt ist, ich persönlich rechne nicht damit, dass in diesem Jahr noch so schrecklich viel passiert an dieser Front. Wobei Frau Bundeskanzlerin sagt ja, das Weihnachtsfest haben wir so ein bisschen im Fokus, dass dann wieder alles möglich ist. Und da sagen viele, viele sagen, Gott bewahre, ich will gar nicht zur buckligen Verwandtschaft, Frau Merkel, bitte nach dem 26. Dezember alles wieder wie normal oder noch leichteren Lockdown, also jetzt schon ist, aber bitte nicht zum Fest der Liebe, da müssen wir wieder... Zur buckligen Verwandtschaft, das wird grauenvoll.
Hm? Naja gut, aber das hängt ja nun tatsächlich von den Zahlen ab und wir werden es erleben, ne? Wir bleiben optimistisch, auch was die Bundesliga betrifft, ne?
Ja, wir haben den Ausblick, müssen wir natürlich auch noch ein bisschen richten auf die nächste Woche. Also dieses Länderspiel, okay, Ukraine, bitte guckt alle hin, das wird toll. Timo Werner ist mit dabei, unser Leipziger, sonst ist kein Leipziger mit im Kader, doch einer, Benjamin Henrichs. Das war auch so ein bisschen tragisch, das war der Einzige, der jetzt auch im Kader stand gegen Tschechien und dann... Hat auch mit ihm übrigens auch noch ein Interview geführt, so mit diesem komischen Skype, da kannst du dich da so angucken, so, oder so ein Zoom, so eine Zoom-Konferenz und ja, und da sagst du auch, na toll, alles gut.
Also Guido, du hattest sie wieder mal alle, ne?
Ja, aber du, dann mittags kommt plötzlich eine Meldung von der Nationalmannschaft, Benjamin Henrichs kann nicht trainieren, hat eine Patellasehne, hat er ein Problem, da habe ich nochmal gegoogelt, da sag mal, sind das Verletzungen, die es seit der Wende gibt oder seit der Wiedervereinigung, also ich hatte keine Patellasehne. Ja, ich habe das gar nicht. Die wuchs erst offensichtlich. Na, also Patellasyndrom.
Das ist ein anatomisches Ding, ja. Ja. Wiedervereinigungs.
Ja, also er ist nicht dabei gewesen. Kein Leipziger, Lukas Klostermann und Marcel Halsmerk, die sonst Nationalspieler sind, haben sich auch mit Knieverletzungen und Rückenverletzungen abgemeldet. Und jetzt beim Spiel gegen die Ukraine kommt zumindest ein Ex-Leipziger wieder zurück, Timo Werner. Timo National hat jetzt in 12 Pflichtspielen für den FC Chelsea 8 Tore geschossen. Er ist also eine nahezu tödliche Waffe auch auf der Insel. Und ich werde ihn im nächsten Jahr besuchen in London. Das haben wir schon ausgemacht.
Interview, lass mich raus.
Ja, ja, aber nur, wenn es dann auch wieder erlaubt ist. Ja, wenn es erlaubt ist, bin ich dann auch dabei. Und ja, und wie gesagt, am Samstagabend 20.45 Uhr in der Red Bull Arena, das Spiel gegen die Ukraine wird natürlich gewonnen mit Timo Werner. Und danach gibt es noch ein Spiel in Sevilla gegen Sevilla, kennst du das ja, die Spanierin Sevilla. In Sevilla gegen Spanien und das ist dann auch wieder ein Nations League Spiel. Und dann geht es mit der Bundesliga weiter. Und dann kommt es wirklich zum Knüller. RB Leipzig spielt bei Eintracht Frankfurt.
Ja, Frankfurt. Die ja. Frankfurter Westsche.
Ja, und da, na, beim letzten
der
Mal.
Der Sultan sprach zur Sultanine, ob das Stöpsche ihm so schiene, als sei sie nicht mehr ganz so fett, die Sultanin. Mehr brauchst es nicht. Frankfurt.
Ist das sexy, ja. Michael, pass auf, da gab es ja die Bergpredigt letztes Jahr, als RB dort verloren hat. Zweimal sogar im Pokal ausgeschieden und in der Bundesliga verloren. Und dann hat der Julian Nagelsmann, der Trainer von RB Leipzig, die berühmte Bergpredigt ins Grün gesetzt und hat dann einen wunderschönen, blumigen Vergleich. Er sagt, ja, man muss schon, wenn man so oben auf dem 8000er will, ja, da muss man sich anstrengen. Und auch bei 7000 Metern ist die Aussicht schon schön. Da gibt es vielleicht auch kalte Getränke oder warme Getränke und so eine Vesperplatte. Und die Aussicht ist toll und der Weg zurück nicht so hart. Aber wenn man alles will, dann muss man eben weiterlaufen. Und dieses Sinnbild sollte sagen, dass die RB-Fußballer vielleicht nicht ganz die richtige Einstellung an den Tag legen und dann eben ihren, ihren Aufstieg kurz vor knapp beenden und dann die Sonne genießen. Ja, hat er gut
so
gemacht.
So lyrischen Bildern ja. Spricht der Mann. Das ist verblüffend.
Ja, der kommt hat auch vor kurzem hat er auch gesagt, der Erfolg ist keine Tür, sondern eine Treppe. Weigel, das sagt er uns jetzt.
Ja.
Ja, ja. Also wie gesagt, dann Spiel bei Eintracht Frankfurt. Wie sieht deine Wochenendplanung aus, Michael? Du darfst auf dem Balkon darfst du deine Übung machen.
Ja,
machst du Sit-ups?
Mache Atemübungen. Einatmen geht schon gut und beim Ausatmen bin ich dran.
Ja, das ist stark, du. Ja, wir haben eigentlich alles besprochen in Zeiten von Corona ohne Bundesliga mit dieser nervigen Nations League und Testspielen. Ist es nicht so ganz einfach Halt und Haltung zu bieten und zu liefern, aber trotzdem vielen Dank an alle, die uns bisher die Treue gehalten haben und die uns noch treu sein werden. Heute, wie gesagt, die
Nummer
10.
Genau, und schicken Sie Anregungen, Kritik an g.schäfer.
Ja, @lvz@lvz.de. Oh ja.
Ja.
Sehr gerne. Ich habe ein paar E-Mails auch bekommen, aber die wollen wir heute nicht vorlesen. Das ist einfach zu viel des Lobes. Ich lebe sowieso schon auf Folge 7.
So bescheiden wie du bist, bescheiden wie du lebst. Ne?
Ja, das stimmt.
Bitte etwas mehr Kritik. Wir freuen uns aber zumindest über jede Nachricht, die eintrudelt.
Und wo kann man uns hören? Bei sportbuzzer.de, lvz.de, Spotify. Also, es ist ganz einfach und es kostet vor allem nichts, ja. Wir sind jetzt bei 34,8 Minuten. Nochmal herzliche Grüße an den Sponsor Uwe Thomas und an Jan Ebendörfer. Der geistige Vater unseres Podcasts, Jan Ebendörfer, Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung, dankt ab. Zum 1.12. übernimmt Hanna Supper und ich glaube, wir sollten trotzdem nochmal ein paar Worte an Jan richten. Er ist wahrscheinlich jetzt gerade auf dem Weg an die Ostsee, da hat er noch ein Haus in Heiligendamm und hört diesen Podcast natürlich lieber. Jan, vielen, vielen Dank für 8,5 Jahre.
Wir verneigen uns dem Förderer der Kleinkunst und des journalistischen des großen journalistischen Fußballbeitrags, das ist ein Denkmal. Wir werden es weiter am Leben erhalten. Ein lebendes Denkmal.
Ja. Und Jan
und
hat...
Die Idee von Jan.
Ja, das war die Idee von Jan, den Podcast. Und Jan hat hat auch vor ein paar Jahren die Idee gehabt, mich zum Chefreporter zu machen. Seitdem bin ich unkündbar und verdiene unfassbar viel Geld. Ich weiß gar nicht, wohin mit den langen Lappen. Also Jan, vielen, vielen Dank für das Geleistete, für deine guten Entscheidungen und alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg. Er wird jetzt unser Chef Kolumnist oder Chef, wie soll man das sagen? Ich glaube, das muss man später mal rausschneiden, weil das muss ja mal genau wissen, was er macht. Er wird die Osteuropa-Politik...
Er wird jetzt Chefreporter in Berlin. Und
ja.
Ostgebiete.
Als gesagt wurde, Nachfolger von Jan Ömdörfer, seine Frau, habe ich gemerkt, jetzt wird es ganz eng für mich, weil ich bin keiner. Da habe ich gemerkt... Ich werde nicht Chefredakteur. Gut, ich habe das auch nicht drauf. Da musst du morgens um 8 schon da sein. Du musst strukturiert sein. Du musst schön angezogen sein. Alles nichts für den alten Schäfer. Deswegen machen wir beiden Radiogesichter, Michael Hoffmann, Guido Schäfer, weiter Podcasts. Alles Gute. Michael, bleib gesund oder werde gesund, wie auch immer.
Demnächst wieder dann live zusammen. Wir werden es erleben. Ne? Das waren die Rückfallzieher, liebe Hörerinnen und Hörerinnen. Mit Guido Schäfer und Michael Hoffmann. Seid ihr schön gesund und tschüss.
Haben wir eigentlich, haben wir noch Zeit für meinen Gag des Tages, ja, gell? Na klar, Goethe hat doch am Ende seiner Tage nochmal einen Vierzeiler ins Skat gedrückt und sagte, der früheren Zeiten gedenke ich, als alle Glieder gelenkig, bis auf eins, jene Zeiten kehren, die wieder versteift sind, alle Glieder, bis auf eins. In diesem Sinne, alles Gute. Gute Nacht.
Ja, tschüss. Tschüss.